Das Lokalmagazin live am Montagvormittag von 10 bis 12 und hier zu Gast jetzt in der zweiten Stunde Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung. Hallo Jürgen.
Hi Matzel.
Alle Jahre wieder, der IMI-Kongress steht vor der Tür und für alle Leute, die die IMI nicht kennen, mit ihrer langjährigen Arbeit, die sie hier von Tübingen aus, auch vom Sudhaus aus machen, überhaupt ein, zwei Worte zu der Informationsstelle Militarisierung. Was ist euer Antrieb? Wie sieht euer Alltag aus?
Ja, unser Alltag sieht aus, dass wir versuchen, uns im Schwerpunkt mit deutschem Militarismus zu beschäftigen. Wir, wenn man ein bisschen zurückgeht, wo wir eigentlich herkommen, wir haben uns gegründet 1996 aus einem unmittelbaren Anlass der Gründung der sogenannten Kommando Spezialkräfte in Calw, also hier relativ um die Ecke, und das war so eine Initialzündung für eine ganze Reihe von Antimilitaristinnen und Antimilitaristen, sich zusammenzusetzen und zu sagen, das ist jetzt so das deutlichste Fanal dafür, dass Deutschland endgültig auf dem Weg ist, die Fesseln der Vergangenheit in Anführungszeichen abzustreifen, sich wieder auf militärische Auslandseinsätze, deutschen Imperialismus, Weltmachtpolitik und alles, was dazugehört, zu konzentrieren. Und das war für uns eben dann der Anlass zu sagen, wir brauchen jetzt tatsächlich eine Organisation, die sich schwerpunktmäßig eben damit beschäftigt. Das heißt auch tatsächlich, dass wir zwar uns inzwischen über die Jahre mit allen möglichen Themen im Umkreis von Antimilitarismus, Krieg, Frieden beschäftigen, aber dass eigentlich so die deutsche Rolle, deutscher Militarismus, Antimilitarismus in Deutschland bis heute der Schwerpunkt eigentlich dessen ist, was wir machen. Und konkret, was wir tun, wir publizieren relativ viel, sowohl bei uns auf der Website selber, auf imi-online.de, aber auch in einer ganzen Reihe von hauptsächlich linken, linksradikalen Publikationen, aber bis hin zu so Mainstream-Sachen, wenn die uns irgendwie mal anfragen, muss man dazu sagen. Das Ganze ist aber tatsächlich kein Selbstzweck. Wir verstehen uns da schon als Teil von Friedens- und Antikriegsbewegung. Das heißt, wir versuchen mit diesen Analysen, Texten etc. auch in Kampagnen einzugreifen, zum Teil die auch anzuschieben. Zum Beispiel gerade die Drohnenkampagne wird relativ stark auch von uns aus dem Büro mitbetrieben. Die Anti-Drohnenkampagne, sollte ich sagen. Und unter anderem aber versuchen wir auch eben einmal im Jahr eben das, was wir übers Jahr auch bearbeitet haben, was uns am stärksten beschäftigt hat, aber auch wo wir eben gerade auch die dringendsten Probleme und Themen sehen, in dem Kongress in Tübingen aufzuarbeiten und da ein bisschen auch Antimilitaristinnen eigentlich auch inzwischen aus ganz Deutschland ein bisschen auch zusammenzubringen.
Ihr geltet ja als Experten auch in dieser Frage, in der Militarismusfrage. Wie sieht eure Recherche aus? Woher kommt euer Wissen?
Na gut, einmal ganz banal aus dem Internet, da muss man irgendwie keinen Hehl draus machen. Es ist zum Teil inzwischen ja weniger die Problematik, an Informationen zu kommen, sondern zu wissen, wo stehen sie eigentlich überhaupt und wie kann ich sie bewerten eigentlich. Und da ist es tatsächlich so, dass wir jetzt ja eigentlich mit einem festen Kern eigentlich von Leuten schon über 10 Jahre an der Thematik dran sitzen, wo auch ein bisschen Know-how schlicht und ergreifend da ist, Infos bewerten zu können im Sinne von, das ist Quatsch, das ist relevant, das steht an. Dann haben wir dann doch relativ gute Kontakte in Teile der Linkspartei rein. Das heißt, wir können da auch über Anfragen etc. zum Teil an Infos kommen oder die eben erstmal auch rausschälen, was man sonst nicht hätte. Das sind so ganz wesentliche Infoquellen. Und als letztes leisten wir uns leider notgedrungen den Luxus, eine ganze Reihe von Militärzeitschriften zu haben, an die man sonst nicht rankommt, wo in der Regel dann relativ Klartext auch geredet wird, weil die nicht davon ausgehen, dass irgendjemand sonst außer ihnen selber das liest. Das sind also so die 3 Säulen, glaube ich, oder würde ich mal einschätzen, die wir nutzen, um Rechercheergebnisse zu kriegen.
Wie kommt ihr an diese Militärzeitschriften? Kann man die ganz normal abonnieren?
Oder? Die kann man ganz normal abonnieren, tatsächlich. Also ich habe, ich glaube, 99 mit dem Praktikum mal bei der IMI angefangen und das Erste, was ich machen sollte, war einfach so einen riesen Stapel nicht aufgearbeiteter Dinger mir mal anzugucken und einfach durchzugucken, um ein Gefühl zu kriegen, was wird denn da verhandelt. Und ich war ehrlich gesagt relativ bass erstaunt, dass man sowas schreiben darf in Deutschland. Also mir war das gar nicht klar, dass sowas offen zugänglich gemacht werden darf in der Form. Wie gesagt, die eigentliche Geschichte ist, dass viel offen verfügbar ist, dass es aber zu wenig kommuniziert ist an der Öffentlichkeit, die eigentlich mit dem ganzen Dreck ja nichts anfangen möchte. Also die Umfragen sind ja relativ klar in dem Bereich, aber dadurch, dass man natürlich im deutschen Militärbereich auch eine ziemliche Blockadehaltung von Medien etc. hat, bohrt man da relativ dicke Bretter, und das ist eine von unseren wesentlichen Tätigkeiten, eben da versuchen, irgendwie mitzubohren.
Also nicht nur das Militär hat keine Lust, sondern eigentlich auch die Öffentlichkeit und viele Medien wollen davon nichts wissen.
Die Medien wollen, das Interessante ist, ein bisschen ist es aufgegangen in den letzten Jahren an so ich würde es mal sagen, weichen Themen, zum Beispiel Präsenz der Bundeswehr in Schulen, finden auch viele Bürgerliche nicht so toll, da kommt mal ein Artikel oder sowas. Aber an den eigentlichen harten Kernfragen, also deutsche Militäreinsätze, die ganze Aggressionspolitik gegenüber der Ukraine und sonst irgendwas, da sind die Massenmedien auf jeden Fall hermetisch zu für antimilitaristische Positionen. Wenn da mal was Kritisches überhaupt geholt wird, dann wird da auf irgendwelche rechten Knaller irgendwie Bezug genommen, also Drodenhöfer oder sonst irgendwer. Aber für antimilitaristische Positionen gibt es da derzeit kaum Möglichkeiten, in die Massenmedien zu kommen, in diesen Kernthemen. In den anderen, wie gesagt, ist es zum Teil ein bisschen besser. Zivilklausel, ja auch in Tübingen ein wichtiges Thema. Da ist es durchaus so, dass relativ breit auch in anderen Medien berichtet wurde.
Wie sieht's aus mit Kontakten direkt in die Streitkräfte rein? Du hast gesagt, die schotten sich ab, aber probiert ihr das auch immer wieder, da Kontakt aufzunehmen?
Es gibt schon immer wieder mal Kontaktaufnahmen, aber hauptsächlich eigentlich dann aus Leuten sozusagen, die ehemals aus den Streitkräften waren. Häufig natürlich dann eben aus Teilen, die dann traumatisiert aus Kriegseinsätzen zurückkommen sind oder sowas, aber weniger jetzt, dass eigentlich aktive Militärs sich kritisch äußern würden oder mit uns Kontakt aufnehmen. Das ist interessanterweise im Gegensatz zu den USA, wo es durchaus innerhalb des Militärs öfters noch kritische Leute gibt, ist es relativ spärlich. Also es gibt in Deutschland eigentlich nur eine Soldatenvereinigung, das ist das Darmstädter Signal. Zu denen hat man natürlich Kontakte, aber das sind ehrlich gesagt nicht so besonders viele. Und was man in Deutschland eben auch eigentlich nicht hat, ist so eine Veteranenbewegung, die ja viel auch anschiebt im Gegensatz zu den USA. Das hat einfach auch was mit Menge an Verletzten, Traumatisierten etc. zu tun, wobei zynisch gesagt, das ja bei uns auch allmählich ziemlich zunimmt und gegebenenfalls da auch irgendwann ein Faktor werden kann.
Aber bisher stehen die eher nicht kritisch dann ihren ehemaligen oder aktuellen Arbeitgebern dann der Bundeswehr gegenüber?
Nee, das absolut Frappierende ist zum Teil, dass es zwar jetzt schon aus der Soldatenschaft durchaus kritische Artikel oder Bücher oder sowas gab, gerade aus dem Afghanistan-Einsatz, aber die meistens eigentlich in die Richtung rausging, wir waren zu wenig ausgerüstet, wir hatten zu wenig Waffen, wir hatten zu wenig Geld, wir hatten zu wenig Unterstützung in der Bevölkerung, und das alles, wenn das mal besser wird, dann ist unser Job auch irgendwie bewältigbar, so ist er nicht. Eine Grundsatzkritik, da ist kaum was, es gibt ganz wenige Soldaten, die in so eine Richtung gehen.
Kritische Reflexion, was das überhaupt soll, gibt's nicht.
Naja, es ist ja nicht unbedingt auch Gegenstand der Ausbildung als Soldat, in irgendeiner Weise kritisch zu reflektieren, was man tut. Also im Schützengraben wird halt nicht diskutiert, so einfach ist das irgendwie erstmal, und das schlägt sich natürlich ein Stück weit dann auch da nieder.
Da versucht ja die Verteidigungsministerin gerade eine neue Offensive, aber da kommen wir ja gleich noch auch beim Kongressprogramm dazu. Der Titel lautet wieder die Großmacht. Mit dem E in Klammern, also zum einen dagegen, zum anderen schon wieder. Wie habt ihr euch da drauf geeinigt?
Naja, wir diskutieren eigentlich schon im Januar etwa, Januar, Februar eines jeden Jahres, was wir im November eigentlich für ein Kongressthema machen wollen. Und das hat sich schlicht und ergreifend aufgedrängt, ehrlich gesagt. Dass in Deutschland mit den Auftritten von vor allem eben Bundespräsident Joachim Gauck in diese ganze Debatte um, ich sag mal, Deutschlands Rolle in der Welt ein komplett neuer und ziemlich aggressiver Ton reingekommen ist, das ist ja relativ unüberhörbar gewesen. Deswegen war für uns relativ klar, weil wir auch tatsächlich ein bisschen frappiert waren, mit welcher Aggressivität dieser Ton plötzlich irgendwie da angeschlagen wurde, dass wir eigentlich das als Oberthema mal in jedem Fall ins Zentrum eigentlich des nächsten Kongresses rücken müssen. Das ist so die eine Überlegung gewesen. Das andere ist natürlich, dass wir versuchen wollen, auf dem Kongress eben nicht da stehen zu bleiben, sondern eigentlich zwei Kernideen da zu verfolgen. Einmal, wo kommt diese Debatte her? Also die ist zwar von Gauck und übrigens immer flankiert natürlich von Verteidigungsministerin van der Leyen und Außenminister Steinmeier. Das war ja sozusagen in Dreieinigkeit verkündet. Wo kommt diese Debatte her? Und die ist eben nicht neu, die ist von langer Hand vorbereitet worden. Und diese Debatte auch ein bisschen nachzuzeichnen, was ist da in den Eliten passiert? Weil worum es geht, ist, dass Gauck eigentlich nur als Lautsprecher eines in den Eliten ausdiskutierten Konsenses zur neuen deutschen Rolle fungiert, weil er, so ist zumindest die Hoffnung von denen, da in der Bevölkerung ganz gut ankommt als Sympathieträger. Dass aber eigentlich das wirklich auf einer Verständigung beruht, die viel damit zu tun hat, dass man endgültig sozusagen diesen Pazifismus, der aus der deutschen Rolle im Zweiten Weltkrieg vor allem, aber auch im Ersten tief in der deutschen Bevölkerung immer noch verankert ist, dass man den endgültig abtakeln will. Und da jetzt tatsächlich mit diesem Anspruch, den man maßgeblich zum Beispiel dafür verantwortlich macht, dass sich Deutschland zum Beispiel aus dem Libyenkrieg rausgehalten hat 2011, 2012 in der Debatte um den Syrienkrieg, die Regierung auch nicht aus Sicht großer Teil der Eliten ganz vorne mitmarschieren wollte, wenn es zu einem Krieg gekommen wäre etc. Das wird maßgeblich darauf zurückgeführt, dass in Deutschland immer noch so große Vorbehalte gibt und der ganze Diskurs, den man jetzt hat, ganz neu, der dient letztendlich natürlich diesem Pazifismus Adieu zu sagen. Das ist ein Titel aus einem kürzlich erschienenen Taz-Artikel, der genau das gefordert hatte. Also das ist so die eine Schiene, diesen Diskurs, woher kommt der, wie haben die Eliten diskutiert, was sind seine wesentlichen Elemente, um zum Zweiten sich aber natürlich auch konkret dann mal anzugucken, Bereich für Bereich für Bereich, wo schlägt sich das eigentlich nieder, kann man davon jetzt eigentlich schon nach gerade mal einem Dreivierteljahr eigentlich schon sprechen, dass es hier komplett neue Sachen gibt, ist das zu verzeichnen. Aber wenn man beispielsweise eben in die Ukraine guckt, da sieht man doch eine ziemlich andere deutsche Rolle, als man das vielleicht noch vor einem Jahr oder zwei oder drei erwartet hätte. Also ich war da relativ schockiert zu dem, was da in Deutschland passiert ist.
Zu den Eliten. Wer sind diese Eliten, die im Hintergrund die Strippen ziehen? Geht es nicht in Richtung Verschwörungstheorie?
Nö, das ist ja mal wieder das Angenehme in Anführungszeichen daran, dass das vollkommen offen und transparent irgendwie gemacht wurde. Also, wenn man das mal ganz kurz über den Zaun bricht, wurde aus den Erfahrungen der deutschen Nichtbeteiligung in Libyen und in Syrien, war einer der schärfsten Kritiker Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, das ist so eine Denkfabrik, die direkt die Bundesregierung berät, die wichtigste in Deutschland. Und der wurde dann von dieser Stiftung Wissenschaft und Politik zusammen mit dem General Marshall Fund mit der Leitung des Projektes Neue Macht, Neue Verantwortung betraut. Dieses Projekt ist so grob von September 2012 bis November 2013 gegangen, hat 50 Personen über ein Jahr lang zusammengesetzt, wo unter anderem 7 Bundestagsabgeordnete, Leute aus der Bundestagsverwaltung in den höheren Chargen, Wissenschaft, Medien, Journalisten an einen Tisch saßen und sich eben über die neue deutsche Rolle verständigt hatten. Herausgekommen kam dann dieses Papier mit dem gleichen Namen, Neue Macht, Neue Verantwortung. Das erinnert so ein bisschen an Spider-Man. Also das grundsätzliche Motto von Spider-Man, aus großer Macht erwächst große Verantwortung. Genau das wird gesagt. Deutschland ist so mächtig, es kann wirtschaftlich ein Riese und muss eben auch politisch und militärisch dementsprechend wirken. Das ist so die Botschaft. Und das Interessante an diesem ganzen Diskurs ist, dass zum Beispiel es hier einen direkten Link, so wie eben zur Verschwörungstheorie, man muss ja natürlich beweiskräftig bleiben, das ist richtig, es gibt einen direkten Link von diesem Projekt zu Joachim Gauck, nämlich der Leiter des German Marshall Funds, der dieses Projekt mit initiiert hatte. Thomas Kleine Brockhoff ist mitten im Projekt rübergewechselt vom German Marshall Fund zum Leiter der Planstelle Reden von Joachim Gauck und hat dessen Rede geschrieben. Und das Interessante ist, wenn man Gaucks Rede anschaut und die Passagen aus diesem Neue Macht, Neue Verantwortungspapier, dann decken die sich zum Teil wortwörtlich. Und hier kommt sozusagen dann eben die Funktion von Gauck als, wie ich es genannt habe, Lautsprecher ins Spiel. Da ist man, glaube ich, inzwischen weit weg von der Verschwörungstheorie, sondern es ist tatsächlich ein Versuch des Militärestablishments, hier einfach einen neuen Konsens einzunorden, aufgrund des oder in der Hoffnung, dass man damit diese Vorbehalte in der Bevölkerung ein für alle Mal wegbekommt. Das Interessante noch ein Satz dazu ist, das funktioniert nicht richtig. Die Umfragen sind eigentlich jetzt aus denen ihrer Sicht absolut verheerend. Die Zustimmung in Deutschland für Militäreinsätze nimmt eher tendenziell gravierend ab als zu. Und auch das nach der Sicherheitskonferenz und Gaucks Rede und von der Leyen und Steinmeiers Aussagen. Das heißt, eigentlich sind sie im Augenblick mehr oder minder mit ihren Versuchen da gescheitert, würde ich nicht sagen, aber es hat nicht so durchgestattet, wie sie wollen. Die Aufgabe von der Friedens- und Antikriegsbewegung ist natürlich, alles dran zu setzen, dass es auch so bleibt. Es ist zwar so, dass wir keine großen Massen auf die Straßen kriegen, aber es ist so, dass man diesen Konsens, dass eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung Kriege ablehnt, dann durchaus gerade noch gehalten kriegt. Wenn man das natürlich irgendwann mal in Protesten noch weiter überführen würde, wäre das die Kür, aber zumindest, dass dieser Konsens weiter steht, das ist, glaube ich, die unmittelbare Aufgabe.
Was sind die Ziele dieser German Marshall Fund, auch diese Akteure, warum wollen die hier militärische Einsätze wieder salonfähig machen?
Ich hatte mal eine Diskussion bei uns in der IMI, da hat ein Freund von mir gemeint, irgendwie, du Jürgen, nicht überall, wo ein Kriegseinsatz ist, ist Öl. Ne? Also man muss sich ein bisschen davon verabschieden, dass jeder Militäreinsatz jetzt ausschließlich auf einen Handelsweg, gerade in Deutschland, oder auf einen Rohstoffvorkommen oder sonst was abgeht. Was die da machen, ist, sie greifen eigentlich eine Debatte auf, die unmittelbar Anfang der 90er in deutschen Eliten schon geführt wurde, nämlich relativ klar, jetzt ist das erste Mal sozusagen die Option erstmal wieder da, nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, der deutschen Rolle damals und den Bedingungen des Kalten Krieges, ja, sich dann wirklich wieder aufzuschwingen als normale Weltmacht. Und die Debatte damals war schon, das wird nicht funktionieren, wenn wir nicht ein veritables Militär, Militärapparat haben und auch bereit sind, uns militärisch insgesamt zu engagieren. Das heißt, ohne militärische Einsätze könne man sich komplett abschminken, einen Anspruch zu erheben auf eine globale Weltmachtrolle auf Augenhöhe mit USA, auf Augenhöhe heute mit China oder sowas. Das wurde interessanterweise schon vollkommen offen angesprochen in den verteidigungspolitischen Richtlinien 92, die auch öffentlich sind, aber das hat damals halt auch noch keinem so richtig interessiert. Dann hatte man so diese ganze Debatte Umstrukturierung der Bundeswehr, 1999 deutsche Beteiligung, Angriffskrieg und so weiter, und man war eigentlich da guter Dinge im Establishment, dass sozusagen das jetzt erledigt ist. Und 2001 dann Afghanistan, und irgendwie ist dieser vermaledeite Pazifismus in der Bevölkerung dann über die Jahre, weil das ja auch wirklich so katastrophal schief ging, zurückgekommen. Hat unter anderem dazu geführt, dass es in der Bundesregierung unter Merkel durchaus Stimmen gab, die jetzt nicht, weil sie Pazifisten wären oder grundsätzlich große Vorbehalte gegen den Einsatz des Militärs, aber aufgrund und Rücksichtnahme von der Stimmungslage in der Bevölkerung eben in Libyen und in Syrien durchaus sehr skeptisch waren. Und das ist eben sozusagen die Gemengenlage, die da innerhalb dieser Strategie-Community dazu geführt hatte, dass man endgültig hier eine neue Positionierung braucht, weil, und das ist einfach das wiederkehrende Argumentationsmuster, auch in diesem Papier Neue Macht, Neue Verantwortung, wenn wir das nicht tun, dann schaden wir unserer weltpolitischen Rolle, und wenn wir in Handelsgremien, wenn wir im Internationalen Währungsfonds, wenn wir überall auf irgendwie den wichtigen, auch wirtschaftlichen Gremien was sagen wollen, dann werden wir das nicht können, wenn wir nicht militärisch unterfüttert auch unsere eigenen Ambitionen im Verbund sozusagen mit anderen wichtigen Akteuren geltend machen. Das ist sozusagen die wesentliche Motivationsfigur, die, glaube ich, zumindest dahinter steht. Der Schutz von Handelswegen und sonst was, das passiert natürlich en passant mit, aber sozusagen dieser dahinterstehende eher allgemeine Anspruch und Wert, in Anführungszeichen, aus Sicht der Strategen vom Militär, der ist, glaube ich, entscheidend für diesen neuen Stoß in Richtung deutscher militärischer Weltmachtpolitik.
Und dann auch in die Richtung, dass die Wirtschaftsleistung und der Wohlstand bedroht ist hier? Spielt das da auch eine Rolle?
Ja, ja. Also sowohl Neue Macht, Neue Verantwortung als auch in Gauks Rede kommt ja permanent irgendwie, es geht Deutschland so gut, es profitiert so stark von der Globalisierung, was ja eine neoliberale Globalisierung ist, die auf der Ausbeutung von großen Teilen des globalen Südens basiert. Dass Deutschland eine wesentliche Verantwortung hat, für die Stabilität dieses Systems zu bürgen. Das heißt, es geht natürlich darum, ein neoliberales System, was hochgradig störanfällig ist, gegen diese selbstproduzierten Störungen, seien es Armutskonflikte, die ausbrechen, sei es eben zum Beispiel irgendwelche Piraten, die Handelswege bedrohen etc. Da ist zum Beispiel so ein direkter Link von so Wortfloskeln im Papier Neue Macht, Neue Verantwortung, ist zum Beispiel von Störern der Globalisierung die Rede. Da ist dann lustigerweise eine Grafik zu finden, wo diese Störer auch konkret benannt werden. Das ist dann zwar zum Beispiel Iran und Nordkorea, aber auch so Länder wie Venezuela oder Bolivien, also Länder, die jetzt eher irgendwie eine sozialere, ich will mal vielleicht nicht mal sozialistischere Ausrichtung sagen. Also das sind sozusagen die Störer des Systems, und dann wird relativ klar gesagt, gegen Störer dieser Ordnung muss eben auch Deutschland bereit sein, Klammer, weil die USA dazu weniger willens und in der Lage sind, aufgrund ihrer eigenen wirtschaftlichen Probleme, da sozusagen im gemeinsamen Verbund des weltweiten Westens Sorge zu tragen, dass das System funktioniert. Und diesen Begriff der Störung und der Störungen des Systems und der Störer findet sich zum Beispiel wortgleich dann auch in Gauks Rede. Also da werden, wird auch eben versucht, irgendwie natürlich gewisse Muster, Merkmale und Phraseologien zu prägen, wo man eben mal gucken muss, ob das funktioniert. Im Augenblick eben bin ich da noch ganz optimistisch, dass das nicht der Fall sein wird.
Wie kam Gauck zu dieser Rolle? Der gilt ja auch als Pastor, Freiheit ist bisher sein Steckenpferd immer gewesen. Wie hat der sich da geöffnet? Wurde ihm das untergejubelt oder hat er auch gezielt diese Linie mitgestaltet?
Naja, dass Gauck ein neoliberaler Kommunistenfresser ist, wussten eigentlich alle Beteiligten vor seiner Nominierung. Deswegen haben sie sich ja eigentlich auch auf ihn einigen können. Aber tatsächlich auch, was Militär anbelangt, ist eigentlich schon vor seiner Nominierung klar gewesen, dass er tatsächlich für eine starke militärische, auch so missionarische, also er ist ja eher so derjenige, der jetzt nicht für die nüchternen Interessen unbedingt nur steht, sondern für die Verteidigung der Freiheit. Dahinter steht natürlich die Verteidigung des Systems, aber er ist da natürlich ein guter Prediger in dem Fall. Aber tatsächlich, mir wurde schon relativ mulmig zumute, als ich seine erste Antrittsrede bei der Bundeswehr gehört habe, kurz nach seinem Amtsantritt. Und da war eigentlich schon klar, dass das ein ziemlicher, ja, das ist ein Militärchauvinist, der Typ. Das kann man nicht anders sagen. Und das kam auch vollkommen klar aus seiner Rede damals raus. Da hat er zum Beispiel so Dinger gebracht, dass er den Hedonismus der Gesellschaft und die mangelnde Heimatliebe und den damit verbunden auch den mangelnden Opferbereitschaft für das deutsche System zu kämpfen angeprangert hat und die Soldaten übrigens in Stuttgart ausgerechnet auch noch als Mutbürger in Uniform bezeichnet hatte. Das fand ich schon angesichts der damals noch großen Stuttgart 21-Proteste schon eine richtig lustige irgendwie Abzweigung. Also summa summarum, Gauck ist schon ein wirklich reaktionärer Typ und es war auch relativ klar sozusagen, dass er da auch sozusagen durchaus aus eigenem Antrieb da dasteht. Nur so, man wird natürlich auch, wenn er keinen Rückhalt hätte innerhalb eines relevanten Teils der deutschen Eliten, dann würde er einen Köhler machen sozusagen, also dann würde man ihn gegebenenfalls abschießen. Wo man übrigens auch schon sieht, wie sich der Diskurs eigentlich nur in wenigen Jahren verschoben hat. Also 2010 musste der damalige Bundespräsident Köhler, wo er so gemeint hatte, naja, man muss das Militär für Handelswege und Schutz von Rohstoffen einsetzen. Da gab es noch einen Aufschrei der Empörung in der Bevölkerung. Er musste seinen Hut nehmen. Faktisch glaube ich, dass er auch wegen innenpolitischen und innerkonservativen Konflikten gehen musste. Aber die Öffentlichkeit war zumindest empört. Und heute hat man diese Diskurse als einer so völligen Selbstverständlichkeit. Und da merkt man schon, dass natürlich in den Massenmedien zumindest eine ziemliche Verschiebung vonstatten gegangen ist.
Gauck, von der Leyen und, nee, damals war es noch nicht. Und du hast gemeint, das Heilige, die heilige Dreieinigkeit, das war wirklich gezielt lanciert, dass die immer so sich gegenseitig flankieren, so auch, um diesen quasi Umschwung auch in der Bevölkerung oder in der öffentlichen Meinung herzustellen.
Das kann ich natürlich schlussendlich nicht beweisen, wenn aber alle 30 komplett der gleichen Satzbausteine tatsächlich, und das kreist ja immer um diesen Verantwortungsbegriff eigentlich rum. Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen, das schließt auch militärische Verantwortung ein. Das ist eigentlich was von allen drei eigentlich gebetsmühlenhaft wiederholt wurde, und das wurde eben aber vorher schon vorbereitet in diesem besagten Projekt Neue Macht, Neue Verantwortung. Das Interessante, was ich ja finde, man kann ja natürlich über deutsche Verantwortung in der Welt viel reden, zum Beispiel an den europäischen Außengrenzen. Amnesty hat jetzt die letzte Studie dieses Jahr rausgebracht, mindestens 23.000 Tote aufgrund des von Deutschland ja massiv beförderten Grenzregimes. Man kann zum Beispiel natürlich auch mal drüber reden, dass Deutschland unter anderem mal 1970 eine Resolution mit unterzeichnet hat, fest zuzusagen, 0,7% des Nationaleinkommens für Entwicklungshilfe auszugeben und bei 0,3% ist. Davon geht noch ein Haufen in Scheiß rein, womit man an sich ja schon wichtige verantwortungsvolle Maßnahmen wahrnehmen würde. Nur da ist natürlich kein Stück die Rede davon. Also es wird zwar irgendeine Verantwortung hier postuliert, aber letztendlich, sobald man dran angeht, diesen Begriff mit irgendwas zu füllen, dann sind das reine militärische Verantwortungskriterien, die man da zugrunde legt. Was natürlich irgendwie damit zu tun hat, dass man sich als Reparaturbetrieb eines vollkommen maroden, ungerechten und ausbeuterischen Systems versteht, anstatt natürlich in irgendeiner Form Interesse daran zu haben, die Grundlagen dieses Systems auch nur ein Jota zu verschieben.
Ganz schön harte Worte und auch harte Recherche. Wir sind beim IMI-Kongress, ist eigentlich Samstag, Sonntag, aber Freitag gibt es immer so eine leicht satirische Auftaktveranstaltung. Da habt ihr euch auch den Bundespräsidenten rausgepickt. Gauck im Glück, ein Abend zur Lage der Nation in der Schellingstraße. Was habt ihr euch da überlegt?
Na, das Erste, was wir uns überlegt haben, oder grundsätzlich in dieser Auftaktveranstaltung, haben wir einen relativ großen Anteil von Leuten, die von außen anreisen immer. Und denen erstmal irgendwie eine Möglichkeit zu geben, in einem gemütlichen Rahmen und auch insgesamt so ein Aufschlagsgebiet oder erstmal ein Ort, wo man irgendwie kommen kann und gemütlich ein Bier trinken und sich unterhalten, weil unser Samstag-Sonntag-Programm auch immer relativ dicht ist, muss man sagen. Und das Zweite ist eben, das nicht komplett Bier ernst zu machen, sondern eigentlich dann auch ein bisschen einen satirischen Zugang zu finden, wenn man zwei Tage Samstag, Sonntag komplette Recherchen, Analysen oder sowas in einem doch eher üblen und nicht so besonders lustigen irgendwie Themenfeld hat, dass man sich dann nicht allein auf diese Geschichte kapriziert. Und da ist irgendwie, finde ich, auch irgendwie natürlich die Schellingstraße als Projekt und irgendwie als Ort, wo es ja so ist, dass klassischerweise die Friedensbewegung und eine autonome antifaschistische oder sonst was Bewegung nicht immer in allerengster Nähe zusammenstehen, auch vom Zeichen her und von dem, wie wir als IMI uns selber auch verstehen, nämlich durchaus mit einem Bein in der bis hin zu einer christlichen Friedensbewegung, aber eben auch viele von uns kommen aus einer autonomen Bewegung raus, dass wir uns hier sozusagen in der Mitte verorten. Was übrigens auch die zwei Räumlichkeiten tatsächlich dann widerspiegelt, Schellingstraße und Schlatterhaus, also einmal sozusagen christlich und einmal eher aus dem autonomen Spektrum als Örtlichkeiten sich rauszusuchen.
Ja, und Gauck im Glück, da tut ihr reden, nachsprechen oder spielt, ja, macht jemand den Gauck?
Ehrlich gesagt, so arg viel kann ich noch gar nicht sagen. Es wird wohl einen Gaukler geben. Es wird in jedem Fall eine fiktive Rede geben von Gauck. Es wird auch irgendwie einzelne Ausschnitte geben von seinen dümmsten Phrasiologien. Aber ich mag da und kann auch gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich mir auch selber angewöhnt hat, nicht wissen zu wollen, was passiert am Freitag. Weil ein Gag ist natürlich immer am lustigsten, wenn man ihn das erste Mal hört. Insofern lasse ich mich da auch selber überraschen. Was vielleicht wichtig ist oder was uns auch wichtig ist, das ganze Ding wird 19 Uhr schon losgehen, aber mit einer Volksküche erstmal. Was eben auch, finde ich, irgendwie auch so ein bisschen dazugehört, dass man erstmal auch zusammen was essen kann, schön. Und dann erst 20 Uhr Programm beginnen, 20.30 Uhr, müssen wir mal gucken, wie wir da zu Rande kommen.
Wie viele Leute erwartet ihr insgesamt? Was sind so die Erfahrungswerte?
Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Samstag, Sonntag hatten wir schon in den Spitzen 120, 130 Leute oft da, was natürlich dann über die ganze Zeit verteilt, weil es ja keine Anmeldepflicht oder so Dreck gibt. So 150 Leute sind dann schon meistens dann über die Tage verteilt da. Das irgendwo in der Ecke, irgendwie dürfte es wahrscheinlich dann dieses Jahr auch wieder liegen.
Und Verhältnis Tübinger und Auswärtige?
Das ist etwa ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also ein Drittel Tübinger, ein Drittel Baden-Württemberg und ein Drittel dann so Rest Deutschlands. Also bis hin zu Hamburg oder sonst was kommen auch Leute. Insofern ist das natürlich auch für uns immer auch ein relativ wichtiges Treffen, um mit Leuten jetzt in anderen Städten auch antimilitaristisch arbeiten, ein bisschen stärker in eine Vernetzung auch immer reinzukommen.
Inwiefern gibt es internationale Vernetzung da in der Szene?
Die ist eher mau, muss man sagen. Also einmal ist es zwar so, dass wir mit einem Vorstand zum Beispiel im internationalen No-NATO-Bündnis drin sind, dass es in der Antidrohnenkampagne auch internationale Sachen gibt. Dass man aber andererseits natürlich realistisch sagen muss, also wir sind ja auch ein kleiner Laden, der keine Stelle hat oder sowas. Das ist relativ begrenzt natürlich, was man dann irgendwie mit durch die Gegentirschen auch noch in anderen Ländern schaffen kann. Und das geht natürlich Initiativen in Ländern Großbritannien, Frankreich, wo auch immer genauso. Und es ist natürlich auch so, dass man an Projektmitteln oder sonst was, gerade im antimilitaristischen Bereich, gar nichts irgendwie kriegt. Also das ist tatsächlich in antirassistischen Ecken, Antifa oder auch vor allem Entwicklungszusammenhängen noch eher möglich, mal irgendwie so halbkritische Leute ein bisschen dazu zu kriegen, ein Projekt zu unterstützen. Beim Antimilitarismus hört es relativ schnell dann ganz auf. Das ist irgendwie so der absolute No-Go für viele, da irgendwie solche Sachen mit was zu bedenken. Das heißt tatsächlich, dass der Fokus da erstmal auch logischerweise auf Deutschland liegen muss, was ich jetzt prinzipiell auch gar nicht so falsch finde, weil der deutsche Imperialismus schon erstmal auch in Deutschland gemacht wird und zwar vermittelt dann auf EU-Ebene, mit der wir uns beschäftigen, aber ausbaldowert wird da eben das Zeug in Deutschland.
Kaum Fördermittel, keine Stelle. Wie kommt ihr über die Runden und könnt diese Arbeit dann überhaupt auch noch quasi organisieren?
Na, wir haben etwa 250 Mitglieder tatsächlich, die so den Bürobetrieb hier im Sudhaus irgendwie, also die Miete, Rechner und was man halt so braucht, irgendwie zahlen. Das ist eigentlich der absolute Schwerpunkt irgendwie, was... Man muss es übrigens auch nicht dramatisieren, das hat natürlich auch den Vorteil, es ist auch nicht so, dass wir gar nie Projektgelder kriegen oder sonst was, aber es hat auf jeden Fall auch den Vorteil, dass wir relativ unabhängig sind. Also kein Geld zu haben bedeutet auch niemand irgendwie zu haben, der sagen kann, das Geld gibt es nicht, wenn ihr die und die Positionen weiter vertretet. Also auch Debatten, die ja in Radios nicht gänzlich unbekannt sind. Wir haben auch immer wieder mal zum Beispiel mit über Werbung überlegt und sind immer zu dem Ergebnis gekommen, dass man das auf jeden Fall eigentlich nicht machen möchte, aus relativ nachvollziehbaren Gründen von politischer Unabhängigkeit schlussendlich.
Der IMI-Kongress steht an am kommenden Wochenende. Es geht um die Großmachtsambitionen Deutschlands und auch die Sicherheitspolitik unter der Großen Koalition. Die Bundeswehr klagt aktuell immer über mangelhafte Ausrüstung. Sie sind eigentlich nicht quasi leistungsfähig. Es gibt nur noch 5 Hubschrauber oder so, was die da alles so verlautbaren. Wie decken sich diese Meldungen mit euren Erkenntnissen?
Man muss, glaube ich, das Erste, was man konstatieren muss, ist, wenn man das auch mal einordnet in die ganze Debatte um neue deutsche Weltmachtpolitik, von der wir es vor der Pause hatten, dass die sich natürlich vollkommen darüber einig sind, dass mehr ist mehr, was der Rüstungshaushalt anbelangt, dass es auf jeden Fall nicht reichen würde etc. pp. Und dass natürlich Militärs und Strategen und so weiter immer gerne einen höheren Haushalt hätten. Vor dem Hintergrund ist das, was jetzt eigentlich kritisch klingt, nämlich erstmal, dass wir irgendwelche Projekte haben, die sich irgendwie kritisch mit irgendwie fehlerhaften Rüstungsprojekten irgendwie auseinandersetzen und so weiter, ist es genau das Gegenteil. Nämlich die Schlussfolgerung, die ja draus gezogen wird, ist, die Bundeswehr hätte irgendwie keine Socken mehr zum Anziehen und bräuchte auf jeden Fall mehr Kies. Das ist ja das, was sozusagen politisch jetzt gerade versucht wird, massiv reinzudrücken. Übrigens auch wiederum einer Bevölkerung, die bei Umfragen, wenn sie gefragt wird, wo soll man denn sparen, in welchem Haushalt, zu 82% als erstes den irgendwie Verteidigungshaushalt angibt und erst dann andere Haushalte. Der nächste kommt, glaube ich, mit 36% Abstand. So, dieser Bevölkerung muss das ja irgendwie, und das Einzige, was du machen kannst, ist im Prinzip irgendwie von den Panzern fallen die Schrauben ab. Wir brauchen da mehr. Und das ist natürlich insofern ziemlich perfide. Im Juni 2010 gab es mal so eine Art Sparbeschluss, hieß das. Da wurde gesagt, alle Ressorts, also auch Sozialressort und so weiter, müssen zusammen 81 Milliarden einsparen, um diese tolle Null hinzukriegen, die Schäuble irgendwie so faszinierend findet. Und dazu muss jedes Ressort gleich viel beitragen prozentual. Das heißt, die Bundeswehr muss 8,3 Milliarden sparen, hieße bis 2014 einen Rüstungshaushalt von 27,6 Milliarden. Und dieser Beschluss, der für alle anderen Ressorts umgesetzt wurde, wurde für die Bundeswehr einkassiert. Heute sind wir bei 32,4 Milliarden. Dazu hat man noch einen Haufen Kies in den allgemeinen Haushalt verschoben. Das heißt, wir sind 5 Milliarden eigentlich über dem. Und trotzdem haben wir gerade das Gejammer und die offene Ankündigung, ab 2016 muss da weiter deutlich drauf gesattelt werden. Das ist also sozusagen der Hintergrund, mit der diese ganze Rüstungsprojektdebatte, der wir uns ja auch auf dem Kongress eben widmen werden, da kommen dann eben ganz sicher eben im Augenblick die Debatte um einen neuen Leopard-Kampfpanzer, also den Leo 3, der anstehen soll, anscheinend eben mit dem Anspruch, und weil man gegen Russland oder aufgrund der Situation in der Ukraine, wo ich mich fragen will, was will man jetzt mit den Kampfpanzern irgendwie in die Ukraine reinfahren oder die Rote Flut wo auch immer aufhalten, das muss man mir mal erklären, was man mit dem Kampfpanzer gegen eine Atommacht machen will. Aber gut, so wird es halt derzeit vermittelt. Die ganze Drohnengeschichte werden wir natürlich auf dem Kongress besprechen, weil es in der einen oder anderen Form natürlich um neue Drohnengenerationen und Projekte gehen wird. Also das gehört alles sozusagen in diesen wir jammern uns mal unseren Rüstungshaushalt hoch Bereich rein. Den anderen Teil, den du ansprichst, der ist eben auf die Nachwuchsrekrutierung gemünzt. Und es ist schon so, die Bundeswehr hat zwei Probleme. erstens mit der Verbesserung der Ausbildungssituation in einigen Teilen Deutschlands zumindest, ist die Begeisterung von Jugendlichen, sich insgesamt fürs Militär zu verpflichten, noch weiter zurückgegangen, weil zynisch gesagt so viele Leute, die richtig gierig drauf sind, sicher inzwischen ins Ausland zu gehen und nicht, wie es im Kalten Krieg war, den Panzer irgendwo zu putzen und nicht irgendwo hinzuwollen, wo die Leute den Kopf wegschießen wollen. Das ist relativ überschaubar. So viele Rambos gibt es nicht. Zumal eben, und das ist das zweite Problem, der Bundeswehr ein wesentliches Rekrutierungsinstrument weggefallen ist. Man hat so eine Bundeswehrreform 2011 beschlossen, mit der dann bekanntlich die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Das hat einen relativ einfachen Grund, die war verhältnismäßig teuer, weil die Wehrpflichtigen sind unnütz, die kann man nicht ins Ausland schicken. Wenn man aber hauptsächlich im Ausland Krieg führen will, dann war das immer so ein Problem. Die hatte nur einen Sinn, man hat darüber maßgeblich Leute für die Bundeswehr dauerhaft verpflichten können, so als Durchlauferhitzer. Also sozusagen für den Dienst an der Waffe, die Leute ranzuführen, jetzt bist du schon da und hast dich irgendwie eingelebt und so weiter. Da das nicht mehr da ist, müssen sie jetzt massiv in die Nachwuchswerbung gehen aufgrund von diesen Problemen. Und das ist eben diese sogenannte Attraktivitätsoffensive, wie es jetzt von der Leyen nennt, die unzählige Facetten hat. Das eine ist so eine ganz neue Image-Nummer. Also die Bundeswehr versucht es ja gerade über so Slogans zu machen, von denen einer dümmer ist als der andere. Also die Image-Nummer ist ja dieses Wir.dienen.deutschland. Auch mit einem doch durchaus neuen chauvinistischen Unterton. Vor 10, 15 Jahren würde ich behaupten, wäre das nicht gegangen, so ein Slogan. Wo man generell die Bundeswehr als wichtigen Akteur und so weiter. Wir haben ja gerade zum Beispiel diese Videos, die überall laufen mit Hochwasserschutz und die Bundeswehr die Sandsäcke schleppt und weiß der Deibel was, das gehört alles irgendwie in diese Richtung rein, statt dass man den zivilen Behörden einfach die Mittel an die Hand gibt, dass sie ihren Job machen können. Und das andere ist eben die aktive Rekrutierung dann auch, wo wir so Elemente haben, wie die Bundeswehr an den Schulen massiv hochzugehen, Lehrermaterialien insgesamt. Und da ist eben jetzt auch von der Leyen neues irgendwie Slogan-Projekt, dieses Bundeswehr, wie ist es, aktiv, attraktiv, anders. Das ist jetzt sozusagen die zweite Image-Kampagne, die gerade gefahren wird, wo jetzt dieses Gesetz auf den Weg gebracht worden ist, wo eine Reihe von finanziellen Vergünstigungen zum Teil zur Sprache kommen, aber eben auch so Bundeswehr-Feiertage tatsächlich in Deutschland mehr etabliert werden sollen. Also die Bundeswehr stärker in die Gesellschaft reinzuverankern als einen Akteur, die sind einfach fuchsteufelswild, dass zwar ein Großteil der Bundesbevölkerung die Bundeswehr jetzt nicht abschaffen will, aber eigentlich mit ihr auf jeden Fall nichts zu tun haben. So, und das möchten sie auf jeden Fall, insofern wollen sie da irgendwie diese Hemmschwellen und diese Berührungsängste, die ja nachvollziehbarerweise tatsächlich da sind, die wollen sie versuchen irgendwie abzusenken, um damit insgesamt auch die Bereitschaft, sich da irgendwie zu verpflichten, natürlich insgesamt zu erhöhen. Wird man natürlich schauen müssen, wie das sich schlussendlich darstellt, weil die neuen Umfragen zeigen, dass die Jugendlichen einfach immer noch nicht ins Ausland geschickt werden. Das ist eine relativ nachvollziehbare Geschichte. Wenn du eine Familie gründen willst oder sonst irgendwas, ist das absolut nicht dienlich. Und auch die Zahlen von massiv gestiegenen Traumatisierten und so spricht sich ja natürlich ein Stück weit rum. Also zynisch gesagt, die haben da auch ganz schön natürlich Klippen zu überwinden. Und in diesen Rekrutierungskampagnen ist natürlich auch so von den Negativ- oder Schattenseiten von dem Job ist da natürlich überhaupt keine Rede, weshalb auch natürlich auch Kinderschutzorganisationen und so da gerade ein bisschen Sturm laufen.
Ja, in Schulen oder so muss doch eigentlich, da gibt es doch auch so eine Regelung, dass nicht einseitig informiert werden darf, theoretisch, aber...
Theoretisch ja, praktisch wird es ja zum Teil eben getan. Das Schlimme ist, es wird ja auch noch institutionalisiert durch diese Kooperationsvereinbarung der Bundeswehr mit den Kultusministerien, wo faktisch dann der Zugang auch geregelt wird, auch die und wo wir es eben so weit haben, dass die Bundeswehr eben die Unterrichtseinheiten macht und dass das natürlich in keinster Weise irgendeinen kritischen Anspruch irgendwie haben kann, das ist ja relativ klar. Wir haben in Baden-Württemberg eigentlich von der rot-grünen Regierung die Zusage gehabt, dass das Ding im Vor der Wahl natürlich die Zusage gehabt, dass das Ding gekündigt wird, die Kooperationsvereinbarung. Wie das so üblich ist, wollte man dann danach nichts mehr davon wissen und hat die zwar ein bisschen umgeschrieben, aber im Kern jetzt einfach belassen. Also klarer Bruch von Wahlversprechen, aber gut, so ist das halt irgendwie. Wer sich darauf verlassen hat, ist natürlich auch verlassen bei Rot-Grün. Aber das sind natürlich gerade auch wichtige Punkte, wo man nicht nur in der Analyse, sondern eben auch in die Bewegung reinkommen kann. Diese Kooperationsvereinbarung kann man angreifen, die Präsenz der Bundeswehr auf Messen, auf Jobbörsen, eben bei so Sachen wie Spiele, Messen und so weiter und so fort, die kann man und die wird auch aktiv angegriffen. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Wenn man sich so die Berichte der Jugendoffiziere anschaut etc., da wird sich schon immer relativ aufgeregt darüber, dass man eigentlich nirgends mehr hingehen kann, ohne dass irgendwelche Krakeler einen die Suppe da versalzen. Wo wir uns auch geadelt gefühlt haben, dass die Jugendoffiziersbericht irgendwie dann gemeint hat und es sei irgendwie dann häufig auch noch mit irgendwie Informationen von uns versehen. Also von dem her funktioniert da auch so ein Link von Versuch von einer kritischen Analyse hin zu Bewegung und Materialien, die man dann austeilen kann, ganz gut. Also das ist ein Bereich, wo ich finde, dass wir als antimilitaristische Bewegung eigentlich durchaus mal in der Lage waren, Kontrast zu setzen. In den konkreten Kriegsgeschichten tun wir uns einfach schwerer, weil da immer die Debatte viel aufgeheizter läuft, die Medien nochmal ganz anders irgendwie auf Überschall irgendwie funktionieren und so weiter und so fort.
Du hast vorhin gesagt auch schon, Panzer für die Ukraine oder für den Ukraine-Einsatz. Was läuft da insgesamt? Wie ist die Bundeswehr da beteiligt? Wie ist die deutsche Rolle in diesem Konflikt?
Man muss, glaube ich, wenn wir uns über Weltmachtpolitik Deutschlands irgendwie versuchen zu unterhalten, muss man, glaube ich, als allererstes mal gucken, dass es nicht eine reine militärische Komponente hat. Sozusagen die imperialistische Politik läuft erstmal mit wirtschaftlichen, vor allem Instrumenten, kulturellen Instrumenten etc. pp. Und wenn man das erstmal bedenkt, dann war natürlich Deutschland da ganz vorne mit dabei in der Anbahnung des Ukraine-Konflikts, in dem einmal natürlich Deutschland über die Europäische Union dieses Assoziationsabkommen, an dem sich ja der Konflikt entzündet hatte, zwischen der Ukraine und der EU, eigentlich ja aufgeschrieben hat. Ein Abkommen, was die Ukraine extrem benachteiligt, mehr oder minder der Regierung damals Janukowitsch aufgezwungen hat, das jetzt zu unterschreiben gefälligst. Und als er es nicht gemacht hatte, ja dann diese Maidan-Proteste losgingen, die dann von dem Dreierbündnis übernommen wurde, wo einmal eben eine faschistische Partei, Svoboda, federführend war, dann die Timoschenko-Partei, die faktisch ein Geschöpf der USA ist, und dann aber eben Dritter im Bunde war UDA, zu Deutsch Schlag von Vitali Klitschko, also dem ehemaligen deutschen Boxweltmeister. Und diese dritte Partei ist ein Geschöpf der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die wurde mit Geldern der Konrad-Adenauer-Stiftung aufgebaut, finanziert, beatmet, die wurden geschult in Organisationsmethoden und so weiter und so fort. Und es war natürlich da absolutes deutsche Ziel, aus diesen Protesten schlussendlich einen deutschen oder einen Deutschland sehr zugeneigten ehemaligen deutschen, in Deutschland lebenden Boxweltmeister zu etablieren. Das hat jetzt erstmal nicht so funktioniert am Anfang, weil sich die USA durchgesetzt hatten und ihre Leute da etablieren konnten. Da hat es auch ziemlich gerumst. Aber insgesamt darüber ist man sich einig, sozusagen die Westbindung, die man damit mit einem gewaltsamen Staatsstreich, was anders war das nicht in der Ukraine, geschafft hatte, die muss natürlich jetzt erstmal verfestigt werden. Und da zum Beispiel kriegen wir jetzt am Schluss doch dann die militärische Komponente rein, nämlich dass Deutschland ja angekündigt hat, anscheinend für die auf Anfrage der OSZE Drohnen und vor allem 200 Fallschirmjäger mit Kampfauftrag in die Ostukraine zu schicken, was übrigens auch historisch durchaus bedenklich ist, wenn man die deutsche Rolle in der Ukraine einfach mal aus dem Zweiten Weltkrieg noch im Blick behält. Das eigentlich Interessante dabei ist aber, dass die OSZE jetzt selber auf Nachfrage wohl verkündet hatte, dass sie so eine Anfrage noch nie überhaupt an Deutschland ausgesendet hätte. Das heißt, da wird irgendwie auch noch wild irgendein Bedarf konstruiert, um ums Verrecken irgendwie da Deutschland auch noch militärisch ins Spiel zu bringen. Und das ist natürlich insgesamt, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund von Russland und vor allem irgendwie sozusagen mach mir da keine Illusionen, was jetzt die demokratische Verfasstheit und so weiter anbelangt. Aber es wird natürlich das alles hier garniert mit einer Dämonisierung, dass anscheinend dieses ganze dramatische Schlamassel von Russland ausgehe, was wirklich absurd ist. Russland reagiert auch sehr hart, aber die ganzen aggressiven Maßnahmen wurden eigentlich im Westen angefangen und eingezimmert. Und ich sehe leider derzeit in Deutschland auch keine Bereitschaft, von diesem Kurs auch irgendwie wieder abzurücken. Das ist eigentlich das Hauptproblem.
Wir machen einen geografischen krassen Bruch, aber am Ende ist auch nochmal ein spannendes Thema, der IS-Kurden-Konflikt oder eben, das sind ja auch wieder, ist die ganze Welt inzwischen ja wieder dran beteiligt und guckt drauf, da hat sich die Bundeswehr am Anfang auch oder Deutschland eher ein bisschen zurückgehalten, aber du kannst da doch auch nochmal anderes berichten.
Ja, da würde ich schon eine andere Einschätzung haben, Matzel. Also man darf überhaupt nicht unterschätzen, was das für ein Tabubruch ist, innerhalb der kompletten deutschen Rüstungsexportgeschichte, die ja sehr unrühmlich ist, war eigentlich immer schon ein Konsens, dass man in einen akuten Krieg nicht unbedingt Waffen an eine Konfliktpartei liefert. Dieses jetzt zu tun im Sinne von, wir entscheiden jetzt eigentlich, wie Auseinandersetzungen ausgehen, ist ja ein Riesenschritt eigentlich. Unterhalb der Ebene selber Krieg einzugreifen, ist das sozusagen die zweitübelste Möglichkeit, sich tatsächlich irgendwie bewaffnet irgendwie da einzumischen. Was natürlich ganz gut in den Kram passte, den Leuten, die sich für die Waffenlieferung da stark gemacht haben, war natürlich, dass auch Teile der linken Bewegung das gut fanden, aus zwar zum erstmal nachvollziehbaren Motiven womöglich, nämlich der Islamische Staat greift ja tatsächlich ein linkes, vielleicht sogar, man könnte sogar sagen, sozialistisches Projekt der kurdischen, syrischen Kurden an in Rojava und vor allem da in Kobane, was ja als Schlagwort gilt. Aber den deutschen Staat aufzufordern, Waffen zu irgendwie schicken in einen Konflikt aus linker Sicht, ist relativ hanebüchen. Zumal es auch von einem relativen Unverständnis zeigt, weil diese deutschen Waffen gehen nicht an die syrischen Kurden, sondern sie gehen an die nordirakischen Peshmerga-Kurden. Und die sind nun mal erklärte Feinde dieses Rojava-Projekts, wodurch in Tateinheit eigentlich da natürlich Linke aus Versehen, mehr oder minder, glaube ich, wenn sie zumindest die Bundesregierung da auffordern, Waffen zu liefern, diesen Schritt zwar mitlegitimieren und ungewollt eigentlich natürlich einen Angriff mitlegitimieren, der darauf abzielt, im Großen und Ganzen langfristig dieses Rojava-Projekt als alternative Form, sich in der Organisation, in der Region zu organisieren, platt zu machen. Und ich denke auch tatsächlich, dass es unser Job eigentlich erstmal sein sollte, sich zu überlegen, welche alternativen Möglichkeiten gäbe es denn eigentlich. Also wenn man sich gerade Islamischen Staat anschaut, da gibt es unzählige Analysen, dass die meisten Kämpfer tatsächlich weniger religiös, sondern einfach monetär motiviert sind. Und wir immer noch den kompletten Ölverkauf über die Türkei abwickeln, dann muss ich doch sagen, das sind ja erste Schritte mal, denen einfach das Geld abzudrehen, was wirklich schlicht und ergreifend nicht passiert. Die USA bombardieren irgendwo in der Gegend rum, aber das ganze Öl wird über Konvois, die wirklich vollkommen einfach aufzuspüren sind. Ich will gar nicht die Militärschläge der USA befürworten, aber wenn man sie machen würde, dann gäbe es ganz andere Ziele, wenn man wirklich den IS substanziell schwächen will. Und das dritte ist, allein der US-Einsatz hat 1,5 Milliarden, glaube ich, bis jetzt gekostet. Da könnte man an der türkischen Grenze ein Auffanglager irgendwie machen und dem IS, glaube ich, mal 2/3 seiner Truppen schlichtweg abkaufen für den Preis. Nur in diesen Bereichen, da denkt auch keiner mehr und auch, glaube ich, Teile der linken Bewegung sind in so einer Militarisierungslogik zum Teil schon so drin, dass man überhaupt nicht mehr über andere Möglichkeiten nachdenkt. Und das ist, glaube ich, eben nicht unser Job. Zumal wir das alles auf einer Grundlage machen, dass wir in Deutschland einen massiven Versuch haben, eben grundsätzlich die Alternativlosigkeit militärischer Konfliktlösungen wieder zu etablieren im Denken. Und wenn wir selber als Linke daran stricken, dann erweisen wir uns selber in Deutschland, aber natürlich letztendlich auch Bewegungen im globalen Süden einen Bärendienst, weil die werden schlussendlich natürlich davon irgendwie auch eingemacht. Man braucht nicht glauben, dass Deutschland irgendwelche Waffen ergreift, um irgendein sozialistisches System zu retten. Das ist einfach hanebüchen.
Puh, wird es dazu auch was geben auf dem Kongress?
Ich bin mir relativ sicher, dass es zum Teil in der Diskussion eine Rolle spielen wird, dass sich die ganze IS-Geschichte aber erst eigentlich, nachdem wir den Kongress zusammengeschoben hatten, angebahnt haben, haben wir jetzt keinen eigenen Slot, aber es wird ganz sicher in der einen oder anderen Debatte eine Rolle spielen.
Informationsstelle Militarisierung, der jährliche Kongress, Freitag Auftakt in der Schellingstraße und dann am Samstag ab 12.15 Uhr im Schlatterhaus, 12.15 Uhr bis 13.30 Uhr, erster Vortrag und dann geht's Schlag auf Schlag bis zum Sonntagnachmittag. Die Themen, die Schlagworte kann man vielleicht nochmal kurz sagen. Erster Vortrag: Deutschlands neue Großmachtsambitionen von der angeblichen Kultur der militärischen Zurückhaltung zur Kultur der Kriegsführung. Dann geht's weiter mit schneller, besser, härter, die Sicherheitspolitik unter der Großen Koalition. Außerdem die Hardware der Großmacht kommt zur Sprache und mediale Kriegstrommeln, Ideologieproduktion an der Heimatfront. Am Sonntag dann, 9.30 Uhr, geht's los mit Deutschlands neue Interventionspolitik von Afghanistan nach Afrika. 11.15 Uhr dann die Ukraine, Testfall für Deutschlands neue Großmachtsambitionen. Und am Sonntag um 13 Uhr Standorte der Ideologieproduktion, die Sicherheitskonferenz in München, Königsbronn und der Zeller Trialog. Wir hätten noch mal locker eine Stunde über die ganzen Sachen reden können, aber die Informationsstelle Militarisierung ist ja quasi hier im Haus, ist bei der, auch im Sudhaus, und da haben wir eigentlich einen kurzen Draht. Jürgen, vielen Dank, dass du da warst. Toi, toi, toi. Viel Erfolg beim Kongress. Viele Leute, viele gute Diskussionen. Und die Wüstewelle ist auch dabei mit einer Live-Übertragung am Samstag von 12 bis 16 Uhr. Außerdem nehmen wir alle Vorträge auf und versuchen sie zeitnah auf unserer Webseite zur Verfügung zu stellen. Das war's. Lokalmagazin live.